Wie beurteilen Sie die Lage in den asiatischen Märkten in den nächsten Jahren?
Also wir haben gerade, es ist wirklich lustig, in Börsenbrief, das ist jetzt eher für die professionellen Anleger, aber trotzdem sind wir skeptisch, was die staatsnahen großen Unternehmen und auch die Finanzwerte in China betrifft. Das ist immer, generell möchte ich es nicht sagen, ja, das ist Geschwätz dann. Die sind auch mit 25 bewertet, mal Gewinn. Und dann finde ich auf der anderen Seite Unternehmen, ja, wie Tencent, teils Alibaba. Ich kann dagegen auch ruhig mal eine Facebook oder eine Google spielen. Die haben ähnliche Bewertungen, sind kerngesund, haben viel Cash, sehr profitabel. Und ich möchte auch wiederum dasselbe machen wie bisher, seit 40 Jahren, ganz knapp, dass ich sage, das ist ein teurer Index, das ist Schrott. Den kann ich über einen inversen ETF sogar shorten und auf der anderen Seite hole ich mir das Beste, was ich finde. Und aus der Differenz davon leben wir. Immerhin bis zum Milliardär. Und deswegen, Pockets sind grottenschlecht. Andererseits wird da sehr viel auf Ausbildung gesetzt. Das sind meistens besser demografische, bevölkerungstechnische Verhältnisse als bei uns in Europa. Ich hau jetzt mal Japan komplett zur Seite.
Genau, da
Japan
ist ja
interessiert mich
genau umgekehrt.
überhaupt nicht.
Okay.
Ja. Und selektiv sind da richtige spannende Sachen. Aber wir haben es ja im letzten, in diesem Quartal, 2000, in der zweiten Hälfte 2018 erlebt. Da ist ja der chinesische Index, die großen Indexe, die haben 37, 40% gefallen. Ey, da musst du nervenstark sein. Ja? Und Einzeltitel 60%. JD.com, so ein Art Amazon-Verschnitt in der Mode, um 60%. Also, das ist nichts für Nervenschwache. Aber andererseits, es ist nicht verboten abzusichern. Ihr macht das wahrscheinlich auch über Optionen mehr als ich. Aber ich möchte nicht schlecht schlafen. Ja?
Okay. Das ist übrigens auch eine Frage gewesen. Haben Sie selbst mit Optionen gehandelt? Handeln Sie mit Optionen?
Also es ist wirklich, ich hätte das im Vorgespräch schon klären müssen. Ich wurde mit 22 erhielt ich die Auszeichnung, also im Futures-Handel und im Optionshandel an der New York Stock Exchange. Ich habe einen Ehrendoktor de facto in Finanzmathematik. Das ist so ein Privathobby für mich. Na klar, bis zum Umfallen.
Okay.
Weil es auch mal was, so einen realen Bezug. Warren Buffett sagt, Optionen und Warrants, das sind Waffen, ja, der Massenvernichtung. Aber letztlich ist beim Einkauf oder auch bei der Income Generation, dass ich jetzt noch Zusatzerträge mir erwirtschafte, ist Warren Buffett gleichzeitig wahrscheinlich der größte Optionshändler der Welt. Das sind wirklich Sachen, die man gut verstehen sollte. Aber wir setzen sie auch regelmäßig ein. Ich kaufe doch lieber eine Aktie über einen Short Put. Oder wenn ich sie loswerden will, mache ich nochmal einen Call, schreibe einen Call drauf. Das bringt mir vielleicht so ein Grundrauschen von 4 bis 7%. Da hast du ja schon mal eine Sicherheitsmarge in deinem Depot. Und wenn dann irgendein anderes Ding um 20% fällt, schläfst du gut, weil du hast ja auf deine relativ sicheren Standarderträge. Also wie gesagt, ich glaube, der betet Paulus mit Petrus. Also klar, da sind wir
Okay.
zu
Also
identisch. Ja.
lernt was über Optionen. Eine Sache, die wir auch schon im Vorgespräch kurz hatten, Ihre Meinung zu Volatilitätswerten, Vola-ETFs.
Ich liebe Volatilität, weil Volatilität zu Preisverzerrungen führt. Jetzt möchte ich es nicht zu lange aushandeln hier im Gespräch. Ich liebe Verteilungen hoher Volatilität. Das ist für mich eine Möglichkeit, richtig gut, richtig zu kassieren. Also zu viel Pessimismus. Und ich liebe genauso wirtschaftlich, nicht persönlich, wirtschaftlich niedrige Volatilität auch in der breiten Verteilung. Das ist aber diese Werkzeugkiste, die kriege ich nicht jeden Tag. Also 2018, das war ein tolles Jahr für uns. Da gab es die niedrige Volatilität 4 bis 6 Monate, total untypisch. Und nur in ganz kleinen Zeitfenstern zweimal im VIX-Crash. Und dann im vierten Quartal gab es diese hohe Volatilität. Und dann, das muss einfach in der Werkzeugkiste sein. Also das muss in der Werkzeugkiste sein, weil das manchmal komme ich im ganzen Jahr nicht dran.
Mhm. Aber, 17 beispielsweise.
Ja, genau. Also 17 war echt, Wolle war gar nichts. Mhm. Aber dann im Folgejahr 3, 4 fantastische Chancen. Und das ist genauso, wie ich auch auch mal eine Anleihe finde mit 8%. Das ist zwar für viele banal, aber wenn ich die 5-mal beleihe, habe ich auch meine 36% Return. Ja? Mhm. Desto mehr Waffen ihr im Schrank habt, desto besser könnt ihr in den Krieg gehen. Ja?
Okay. Was rät Florian Homm Menschen, die zum heutigen Zeitpunkt beginnen wollen, Kapitalvermögen aufzubauen? Wie würden Sie heute beginnen? Sie wären ganz bei Null, sagen, okay, es geht los, 20 Jahre alt. Was würden Sie machen?
Also, ich habe mich auch, wie gesagt, einer meiner prägendsten Chefs, das war Peter Lynch, eine absolute Investmentlegende. Bei dem muss man nicht jeden Tag auf dem Schoß sitzen wie ich, 3, 4 Jahre lang. Aber ich möchte mich mit den Leuten beschäftigen, die schon richtig erfolgreich waren beim Investieren. Mhm. Ich muss mir definitiv das Wissen eineignen. Der eine Kreis ist, ihr entwickelt eure Karriere, ja, euren beruflichen Sinn, ja, den erfüllt ihr, dass euch das richtig Spaß macht. Der zweite Kreis, um wirklich unabhängig zu werden, wirtschaftlich, ist der Investive. Beide zusammen sind unschlagbar. Und dann muss ich wirklich mich da mal anfangen zu beschäftigen mit einer Palette. Was sind die wichtigsten Parameter? Also wie gesagt, wir haben da richtig viel Literatur zugeschrieben. Diese Bücher von uns, die sind schon relativ einzigartig auf deutscher Sprache, weil wir nicht nur irgendeine Marktmeinung kommunizieren, sondern auch die Werkzeuge liefern. Und wenn sie im Glossar sind. Und die Optionsbücher von euch, die sind auch Bestandteile. Ja? Das heißt, ohne Wissen, wie willst du denn ohne Wissen investiv gut sein? Also du musst Zeit investieren, genauso wie in deine Karrierezeit investieren musst. Es fällt dir nichts zu. Ich mache das, wie gesagt, seit meinem 15. Lebensjahr. Ja? Und ich mache es heute noch.
Mhm. Super. Was haben wir hier? Ganz kurz Ihre Meinung zur, Sie haben es im ersten Teil schon mit angesprochen, Deutsche Bank, Commerzbank, die mögliche Fusion, die da eventuell kommt oder vielleicht auch nicht, wir wissen es ja nicht.
Also da gibt es ein Video auf Russia Today, ich fasse nur einige Sachen kurz zusammen. Beide Banken haben in der letzten Dekade ungefähr 45 Milliarden entweder verlorene Zuschüsse, Kapitalerhöhung bekommen und sind beide eigentlich aus unserer Sicht klinisch tot. Hundsmiserable Eigenkapitalrenditen, Commerzbank um die 2,8, Deutsche Bank um 0,5%. Eine Bilanzsumme insgesamt unter den Top 10 der Welt, aber von der Ertragskraft ungefähr Nummer 100. Ja, da gibt es eine Bank, eine kooperative Bank in Indonesien, die keine Sau kennt. Die ist 50% größer. Ich meine, das ist ein Jammerspiel. IT-Kosten zu hoch, Regulierungskosten zu hoch, Management-Debakel. Die werden aus unserer Sicht, wird es eine Bad Bank geben, das geht auf die Kosten der Steuerzahler, können dann wieder mal 40 Milliarden wegballern. Und hier heiratet ein Blinder einen anderen Blinden und daraus soll ein Einäugiger entstehen. Nein, der Komplexitätsgrad geht durch die Decke. Und wenn es die Deutsche Bank nicht schafft, in einer Dekade die wesentlich kleinere, eigentlich übersichtliche Postbank zu integrieren, die sind doch nur mit sich selbst beschäftigt die nächsten 4, 5 Jahre. Und wenn ich 30.000 Mitarbeiter rausschmeiße, dann kostet mich das grob 20 Milliarden. Die wollen eine Kapitalerhöhung machen für 10. 10 reicht nicht. Das heißt, die Investoren werden auch verwässert. Also der Zeitpunkt kommt, wie gesagt, es ist jetzt kein Gefaselei, weil ich seit circa 32 Euro sage, Deutsche Bank ist ein Schrottladen und ist ein Short. Und es hat sich bewahrheitet. Das heißt, dass ich in der Zukunft richtig liegen würde. Aber mit dieser Managementstruktur und dieser Notlage, aus der diese elende Hochzeit entsteht, da bin ich nicht bullig. Mhm. Ja, wir würden wahrscheinlich, wenn die Euphorie am Markt richtig sich entwickelt, und dann sind wir alle glücklich, die systemischen Schwachpunkte sind zu groß. Es ist dann wahrscheinlich wieder ein klarer Short. Ja.
Okay. Wie viel Cash-Reserven im Verhältnis zum Depotwert?
Es gibt da keine absolute Regeln. Generell aber, wenn ich jetzt nicht Short gehe oder mich über Optionen absichere oder Futures, wenn ich absurd niedrige Bewertungen habe oder sehr niedrige Bewertungen habe und gute Dividendenerträge, gute sichere Dividendenerträge, dann ist mir sogar die Absicherung, dass der Bargeldanteil nicht so ganz wichtig. Ich habe selten unter 10-15% Bargeld gehabt, selbst in den günstigsten Marktphasen, weil ich könnte ja falsch liegen, ja. Und im Verhältnis der letzten, ja, sagen wir mal, 3-4 Jahrzehnte, eine Cashquote um die 15-20%. Aber das ist für mich nicht so entscheidend, weil wenn ich, das hat doch keiner verstanden, wenn ich eine Deutsche Bank bei 30 leer verkaufe für 100, nur 100.000 Euro, dann habe ich die verkauft, das Geld landet bei mir auf dem Konto. Das ist, was soll ich mir in den Kopf über eine Bargeldquote machen? Ich habe mehr Bargeld, als ich eigentlich haben will. Aber wie gesagt, das ist wieder das Thema Leerverkauf, Kunst des Leerverkaufes. Deswegen Bargeldquote, keine absolute Antwort, eine Bandbreite, sage ich mal, zwischen 10-40%. Kommt aber auf die Risikobereitschaft an.
Sie hatten ja in ihrer Karriere als Fondsmanager ja auch große Shorts gemacht, beispielsweise das Bremer Vulkan. Können Sie sagen, wenn man es rekapituliert, mit was haben Sie mehr Geld verdient? Mit Dingen auf der Long-Seite oder mit Dingen auf der Short-Seite?
Ja, das ist eine Fehlimpression, weil die Journalisten und der Markt, der kann sehr genau nachrechnen, was ich an den Shorts verdient habe, den großen Shorts, und das sind natürlich dreistellige Millionenbeträge, aber tatsächlich in der Summe mehr mit Longs. Mhm. Wirklich funny. Ja. Das Image ist ganz klar, ja. Die Datenlage ist ganz anders. Ja.
Okay, das wird natürlich den einen oder anderen überraschen.
Ja.
Aber Sie haben es ja auch schon erklärt, man kann quasi ja mit dem Short nur 100% gewinnen.
Klar.
Wenn es auf Null geht, mit einem Long tendenziell
viel. Wir haben viel mehr mit diesen sogenannten Ten-Baggern verdient, da haben wir auch diese Megatrades im Buch, wo man mindestens 300 bis 2000 und mehr Prozent verdienen kann. Man muss gutes Timing, man muss gute Nerven haben, muss diszipliniert die Sachen angehen. Das kriege ich nicht hin mit dem Short. Ja.
Eine Frage, da weiß ich nicht, ob Sie die beantworten können oder wollen. Gibt es Möglichkeiten, die Kapitalertragssteuer zu vermeiden, zu umgehen? Ich würde sagen, das Wichtigste wäre erstmal überhaupt erstmal Steuern zu bezahlen. Und zwar, weil die meisten Aktionäre ja oder Investoren nie in die Verlegenheit kommen, Steuern zu zahlen, weil sie nichts gewinnen.
Ja, also wir haben dann schon bei Kapitalerträgen eine relativ vorteilhafte Besteuerung in Deutschland mit einem halben Steuersatz. Umgehen darf ich gar nicht ansprechen.
Aber es gibt jetzt keine Investmentstrategie, wo ich sage...
Aber es ist natürlich, ist doch klar, sobald jemand ein entsprechendes Vermögen aufgebaut hat, dann ist er besser in einer deutschen Holding-AG-Struktur aufgehoben oder in einem professionellen Investment-Vehikel ganz legal in einem anderen Land. Er schüttet sich das halt nicht aus. Dann muss das selbstverständlich versteuern und dann akkumulieren die Gewinne steuerfrei. Aber das ist eher sowas für ein bisschen etwas Vermögendere. Aber es ist definitiv erstrebenswert. Aber legal bleiben. Ja.
Okay. Wie wird man ein erfolgreicher Hedgefondsmanager? Also Voraussetzungen, Studium etc.
Das kommt die verrückteste Antwort. Ich kenne keinen und ich kenne wirklich Dutzende. Es gibt ja sowieso nur 50, 70. Die haben alle eine Passion. Das tickt die an. Das wollen sie sein. Sie wollen nicht Nummer 300 von 7000 sein, die wollen Nummer 1 von 7000 sein. Und die stehen auch manchmal um 3 Uhr früh auf und schreiben sich was auf. Oder um 2 Uhr früh kommt irgend so ein Flash. Lass uns doch mal den Schrottindex shorten und die qualitativ besten chinesischen Werte long gehen, weil da machen wir auf 3-5 Jahre Sicht Kohle und wir müssen skalieren, 2-3 Mal wahrscheinlich machen. Also das ist eine Passion. Du kannst ein Harvard MBA haben mit 1 als Schnitt und du schaffst es nicht, wenn die Passion fehlt. Wissensbegierde. hohen, ohne Wissensbegierde ist eines der 5 Kernelemente von Intelligenz. Also auf, wenn du sehr schnell Sachen auffassen kannst, ist es auch toll, ist auch ein wichtiges, Fokussierung. Kein Twitter, kein Tinder, kein Instagram, kein Facebook, kein Scheiß drauf. Und die Bereitschaft, jeden Tag besser zu werden. Also das ist ein echt schwerer Wert, aber schon mal, es arbeiten mindestens 100 Millionen Leute in der globalen Finanzindustrie und da oben sind 200. Mhm. Und das soll im Schlaf gehen? Keine Chance.
Gutes Learning für alles im Leben, was man erfolgreich machen will.
Ja, genau. Also ich kenne auch keine erfolgreichen Unternehmer, die es nicht ordentlich reingehängt haben. Mhm. Ja?
Okay. Was haben wir noch? Können Sie den Crash zeitlich eingrenzen? Also das heißt, haben Sie für sich ein Szenario, wo Sie sagen, okay, die nächsten 1-2 Jahre, gibt es da was, wo Sie sagen, okay, daran würdest du es festmachen?
Also das ist wieder mal das klassische Bandbreitenspiel. Es hat ja 87, 90, 94, 2000, 2008 und 2018 Ende geklappt. Das könnte jetzt klassische Suff, Glück gehabt sein, oder es könnte was dran sein. Es gibt circa 23 Makrofaktoren, ob es das Buffett-Ratio ist, Börsenwert zu, ich rede über die ganz banalen, Börsenwert zu Wirtschaftsleistung oder ein Q-Ratio, das ist die Wiederbeschaffungswerte zum Börsenwert, Dividenden und so weiter. Und die haben alle relativ nette Korrelationen. Und wenn du das, spielst und dann auch misst mit der sogenannten Zinsmanipulation, das dauert länger, bis es bumst. Ja, viele Crash-Propheten, ja, haben wir gesagt, 2012 die Geldwelt geht unter, haben die beste Rallye verpasst. 16 gab es auch etliche, ja, da haben wir gesagt, Endspiel. Dann kam der Volk im Crash und dann der Crash ist da. Ja, also wissen ja nicht, es dauert länger, bis es kollabiert. Und das muss man auch in die Formeln einbringen. Und aus diesen Bandbreiten ermittelt sich nur eins. Bei aktuellen Aktienständen in USA zumindest ist meine Return-Perspektive etwas dreckert. Ja, also wenn da mehr als 4-5% rauskommen sollte über die nächsten 10 Jahre, dann wäre das schon Nirvana. Also das ist schon mal eine gute Indikation. Und dann Konträrindikatoren, Übernahmevolumen, Aktienrückkaufvolumen, wenn die top sind, das sind sie jetzt seit 2-3 Jahren, haben vielleicht nochmal ein Rekordjahr, dann ist das für mich ein aussagefähiger Faktor. Und jetzt kommt Dr. Krall, ein guter Bekannter, den ich extrem schätze, der sagt, wir zombifizieren ganze Länder, ganze Branchen wie die Banken, ja, unsere Zentralbanken sind eine Lachnummer. Und diese Zombie-Unternehmen, die werden, und die Zombie-Finanzinstitute, die werden so langsam das gesamte Wirtschaftssystem erodieren. Und die hat einen Zeitablauf in die Phase jetzt für nachhaltigen Crash 2021, eher so, ja, 2021, da sind wir eigentlich auch drin. Aber es kann auch, und das haben wir jetzt, sehen wir jetzt, es wird wahrscheinlich, es kann auch vorher noch eine längere Sklerose geben. Japanisches Modell.
Sklerose, dass Sie sprechen das nochmal an, wie würden Sie das definieren?
Eine Sklerose ist eine überhaupt nicht mehr wachsende Wirtschaft, in der sich Zentralbanken mittlerweile mit 22% an ETFs beteiligt haben.
Bank of Japan.
Ja, Bank of Japan, in der das Durchschnittsalter 55 ist, in der ein Staat ungefähr 2,5-mal so viel ausgibt, wie er an Steuern einnimmt. Und das ist nur die Kiste nach vorne schieben. Und trotz der wahnwitzigsten fiskalischen, monetären und zinstechnischen, infrastrukturtechnischen Maßnahmen ist dieser Index halb so hoch wie vor 30 Jahren und real gerechnet ungefähr 74% gefallen. Das tut auch weh. Und aktuell sehen wir mehr so diese sklerotischen Verhältnisse, aber das Crash-Potenzial verschwindet deswegen noch nicht. Nur normalerweise fallen Börsen durch relativ stark kurzfristig steigende Zinsen. Eine Ausatmung hier kann es eine Nivellierung auf normale, attraktive Bewertungsniveaus geben durch Sklerose, Zombifizierung. Aber es ist mir vollkommen egal, was passiert. Beides ist interessant.
Über was haben wir heute noch gar nicht gesprochen haben, zumindest jetzt hier nicht im Interview. Ja. Was halten Sie von Gold?
Also ich finde es super, dass gefragt wird. Ich wurde belächelt, wie ich meine ersten Videos gemacht habe, in denen ich gesagt habe, macht bitte mal Grafiken zwischen den realen Zinsen, der Entwicklung der realen Zinsen zum Goldpreis. Und dann werdet ihr sehen, in der Phase, in der Gold beschissen performt hat, gab es hohe Realzinsen und in der Phase, in denen Gold richtig gelaufen ist, weil Gold wirft, wenn man nicht mit Derivaten arbeitet, keine Rendite ab. Dann hat Gold eine super Performance. Und wir sind in der Phase, in der Gold wieder hochattraktiv wird, weil der Zinsreturn kommt wieder in den USA Richtung, sehr schnell in Richtung Inflation und wird wahrscheinlich drunter fallen. Die Zentralbanken, als ehemaliger Kapitalmarkt-Insider auf hohem Niveau, habe ich das Gefühl, dass die Zentralbanken nur noch die Lakaien der Wall Street sind, ja, das hat sich verändert seit Volcker, definitiv. Und da ist ein guter Blick auf Gold und dann kannst du diese Goldaktien kaufen, wo du Gold zur Hälfte des Unzenpreises kaufst. Da kaufst du kein Gold, da kaufst du lieber so ein Tresor, der mit 650 die Unze bewertet ist, als dass ich den Gold, mir Gold kaufe. Also da gibt es auch tolle Alternativen. Ja, das ist ziemlich spannend. Und wir haben zum ersten Mal seit längerer Zeit überhaupt Silber gekauft. Und das ist bei uns jetzt, geht so auf Richtung 10% des Depots. Da waren wir schon lange nicht mehr.
Mhm. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber wir kommen ja gleich zum Ende. Und ich habe mir eine Frage zum Schluss aufgehoben. Und zwar, was war für Sie als Dollar-Milliardär anders? Und wie hat sich jetzt Ihr Leben geändert? Und durch was hat sich Ihr Leben geändert?
Ich habe ein ungewöhnliches Zahlenverhältnis. Ob jetzt 3 Nullen mehr dran sind oder 5 oder 2 weniger. Was sich geändert hat, ist, dass ich sehr darauf achte, gehe ich mit einem Smile in den Tag rein? Mache ich hier heute gerade jetzt was Sinnvolles? Schaffen wir es, ein bisschen Kernwissen zu vermitteln? Unbefangenes natürlich auch. Und dann ganz entscheidend im Wochenablauf oder Monatsablauf tue ich was wirklich Berührendes, helfe ich den Kids, den ja, wirtschaftlich Beteiligten, sozial Beteiligten, gesundheitlich Beteiligten Kids, die nicht so privilegiert aufgewachsen sind, in der Stiftung. Und jetzt kommt das Verrückteste von allen.
Das sind, glaube ich, zwei Stiftungen.
Zwei Stiftungen, ja. Die Allmoms, also geht mal auf, ich habe eine Webseite, florianhom.org, da sieht man das alles. Und das, was für den Antichristen der Finanzwelt das Unvorstellbarste ist überhaupt, ich möchte, dass mehr Leute verstehen, dass es eine Kraft gibt, dass es eine gute, sagen wir mal, Energie gibt, dass der Glauben an etwas in einer teilweise ziemlich schäbigen Welt eine Festung ist. Und das hat mich aus dem Nebel geführt. Und ich zeig's mal kurz. Das ist ein Bestseller. Man würde es nie denken. Aber es sind die Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter. Ich war noch viel skeptischer als ihr. Denn wie ich es zum ersten Mal aufgemacht hatte, hatte ich drei Kolumbianerinnen, einen Becher Koks und hatte ihn 4 Uhr früh weggeschickt, machte das Buch auf und da stand, ich erreiche dich sehr, sehr, sehr spät. Und seitdem, und das stimmte, ich habe sofort gesagt, 400 Botschaften, entweder steht was mit spät drin, 0,25%. Und nach der ersten Woche hat jede Botschaft mich berührt. Und ich bin quantitativ komplett ja, strukturiert gewesen mein ganzes Leben lang. Nicht qualitativ. Und dann hat mich das überzeugt und es hat mir einen Weg gezeigt aus meinem Ehrgeiz und Leistungs- und Milliardennebel. Ja? Und das ist mir eigentlich noch wichtiger, heute, als der Crash ist da, Aber das Portemonnaie und die wirtschaftliche Unabhängigkeit ist auch wichtig. Wir haben hier den Kreis deiner Verwirklichung, Erfolg, sinnvolles Walten. Hier ist das Geld, die Unabhängigkeit und hier ist, vergesst bitte deine Seele. Nicht auf dem Weg. Ja? Und das ist eigentlich, ich bin dir, sorry, ich duze dich jetzt, aber ich bin dir sehr dankbar, weil das geht unter. Das interessiert sonst keinen Mensch, aber es ist extrem wichtig. Und wenn es nur 5 Leute hören jetzt, ja, es ist wichtiger als das Portemonnaie. Also für mich auf jeden Fall.
Okay. Wir haben euch gesagt, am Anfang, oder ich habe euch gesagt, wir haben auch noch eine kleine Überraschung. Und zwar, wir haben ein paar von den Büchern da. Und dann sage ich sehr gerne auch du, du wirst sie noch signieren.
Klar.
Und wir machen euch hier unter das Video, beziehungsweise in den Podcast machen wir euch einen Link rein und wir verlosen da einfach diese Bücher. Das heißt, auf den Link klicken und dann, ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, aber klickt auf den Link und dann könnt ihr eines dieser Bücher original signiert von Florian Homm gewinnen. Der Crash ist da gerade relativ neu, jetzt auch erst erschienen.
Ja, klar.
Also das ist...
wurde als einer der wenigen Bücher Spiegel Bestseller und
Super Rating Bestseller
auch noch.
Ja? Ja. Auch. Lieber Florian Homm, vielen herzlichen Dank für das sehr, sehr spannende, interessante Gespräch. Ich habe schon gesagt, ich habe noch ganz, ganz viele Fragen. Deswegen, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir eure Kommentare und ich bin mir sicher, wir werden wahnsinnig viele Kommentare unter dieses Video bekommen. Und wenn es euch gefallen hat, ihr sagt, nochmal eins, dann machen wir das gerne, dann machen wir einen Livestream oder irgendwas und arbeiten noch die restlichen Fragen ab. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Danke. Ich bin dir dankbar, dass du Fragen gestellt hast, die es sonst nicht gibt. Ich bin viel medial präsent, aber das ist für mich auch gut und das macht mir Laune, weil es nicht Standard Shit ist. Ja.
Okay. Euch danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video, beziehungsweise hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss, Servus, macht's gut.